Als ich 8 Jahre alt war, begann mein Klavierunterricht. Mein Klavierlehrer war da bereits im Rentenalter. Und von Anfang an gab es einen festen Ablauf. Zuerst einspielen mit Fingerübungen, dann die Hausaufgaben vorspielen, also das, was ich bis zu diesem Termin üben sollte. Anschließend gab es einen kommunikativen Teil. Im Prinzip war das eher eine einseitige Kommunikation. Mein Klavierlehrer erzählte und ich hörte zu. Das waren Erlebnisse aus seinem Leben, Meinungen, Ansichten, durchaus kurzweilig. Dieser Teil wuchs dann mit dem Lebensalter meines Klavierlehrers und wurde gegen Ende doch beträchtlich. Als ich 18 Jahre alt war, starb mein Klavierlehrer nach kurzer Krankheit. Und damit endete dann auch mein Klavierunterricht. Ich kann mich nur noch ein weniges erinnern, was er mir in all den Jahren erzählt hat. Aber eines weiß ich noch genau, und das trug sich zu, als ich Kind war. Er redete dann nämlich von einem Gleichnis Jesu, von dem Gleichnis von der königlichen Hochzeit. Die Gäste, die eingeladen werden, wollen nicht kommen. Schließlich laden die Knechte Leute von der Straße ein. Der König schaut sich die Gäste an und findet jemanden, der gar kein hochzeitliches Gewand anhat, stellt diesen Gast zur Rede und lässt ihn fesseln und in die Finsternis hinauswerfen. Vielleicht kennt ihr dieses Gleichnis. Mein Klavierlehrer hielt dieses Verhalten des Königs für ungerecht und sagte, na, vielleicht konnte sich dieser Mann überhaupt kein Hochzeitskleid leisten. Der war ja von der Straße. Ich entgegnete, dass der König jedem Gast ein passendes Kleid zur Verfügung gestellt habe und war mir meiner Aussage ganz sicher, Kinderschule erprobt, Menschen in Gottes Hand gelesen. Was Unglaubliches geschah, der Klavierlehrer bezweifelte meine fundierte Aussage und dann holte ich zum Beleg den entsprechenden Band Menschen in Gottes Hand heraus, fand die Stelle prompt und hielt die Frage für geklärt. Ab jetzt wird meine Erinnerung etwas unklar. Letztlich stellte sich aber heraus, dass diese Erklärung, dass das hochzeitliche Gewand bereitgestellt wurde, gar nicht in der Bibel steht. Unter Beachtung der Interpretation dieses Gleichnisses ist das bestimmt richtig. Trotzdem steht es in der Bibel. Und dieses Ereignis war für mich so prägend, dass ich es im Gedächtnis behalten habe. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum erzähle ich euch davon? In unserer Zellgruppe lesen wir in der Bibel immer einen Abschnitt, reden darüber. Das ist für mich nicht nur deshalb interessant, weil wir Zusammenhänge entdecken und nicht die Meinungen der anderen kennenlerne, sondern auch deshalb, weil ich von Zeit zu Zeit feststelle, dass meine Erinnerung mich irgendwie getäuscht hat. Oder dass ich die entsprechende Geschichte gar nicht so vollständig kannte. Dazu kommt, und das finde ich besonders spannend, dass ich von Zeit zu Zeit in einer scheinbar bekannten Begebenheit ganz neue Aspekte entdecke. Um so eine Geschichte handelt es sich bei 1. Könige 17. Und ich hoffe, dass wir zusammen heute auch ein paar neue Aspekte entdecken. Ich werde euch die Geschichte zuerst kurz erzählen und dann abschnittsweise genau untersuchen und dann lese ich auch den Bibeltext vor. Jetzt könnt ihr erstmal auf einen Moment die Zusammenfassung anhören. Elia, ein Prophet Gottes, wir haben den Anfang gerade schon gehört, teilt König Ahab die Botschaft Gottes mit, dass es vor Jahren nicht regnen wird. Gott gibt Elia anschließend den Auftrag, sich am Bach Kret zu verstecken und versorgt ihn. Elia trinkt aus dem Bach, Raben bringen ihm Nahrung, wie wir gerade schon gehört haben. Nach einiger Zeit trocknet der Bach aus, es regnet ja schließlich nicht, und Gott schickt Elia nach Zarpat. Am Stadttor trifft Elia eine Witwe, die gerade etwas Holz für die letzte Mahlzeit mit ihrem Sohn sammelt, denn ihre Vorräte sind erschöpft. Nach erstem Zögern bereitet sie eine Mahlzeit für Elia, worauf ihre Vorräte, dank Gottes Eingreifen, wochenlang nicht versiegen. Dann aber der Schock, ihr Sohn liegt im Sterben. Elia betet inbrünstig zu Gott, worauf Leben in den Jungen zurückkehrt. Eine tolle Geschichte, finde ich. Gott sorgt für Elia. Und so kurz zusammengefasst erlebt Elia quasi ein Wunder nach dem anderen. Wie treu und verlässlich ist Gott? Wirklich? Zuerst noch ein paar Hintergründe. Elia kündigt eine Trockenheit an. Es werde weder Tau noch Regen geben, sagt er. Das war natürlich ein Angriff auf das Wirtschaftssystem Israels und den Lebensunterhalt vieler Menschen. Aber der Angriff ging darüber noch hinaus. Es war auch ein Angriff auf den Gott Baal. Der neue König Ahab begnügte sich nämlich nicht damit, die Fehler seiner Vorgänger zu wiederholen. Er heiratete zudem die nichtjüdische Isebel und er ging so weit, dass er dem König Baal Opfer darbrachte und ihm einen Tempel baute in Samaria. Was war denn so verlockend an Baal? Man kann sich das in etwa so vorstellen. Da kam das von Wüstenstaub bedeckte Volk Israel nach 40-jährigem Aufenthalt in der Wüste ins verheißene Land Kanaan. Und was fand es dort? Kräftige, gesunde Menschen, Felder voller Getreide, Weinberge voller Trauben. Und nach der entbehrungsreichen Eroberung des Landes schickten sie sich an, sesshaft zu werden. Die im Ackerbau unerfahrenen Israeliten schielten hinüber zu den Höfen der Kanaaniter, um zu erfahren, wie diese die Sache mit dem Säen, Ernten und Viehzucht denn so anstellten. Und wen immer sie fragten, immer hörten sie dasselbe. Unsere Felder und Tiere sind so fruchtbar, weil wir Baal verehren und weil er uns segnet. Und nun verglichen die staunenden Israeliten das, was dieser Baal zustande brachte, mit den Taten Jahwes. Natürlich, die Alten erzählten von damals, als er Wasser aus dem Felsen strömen ließ. Zeitweise soll er sogar den Boden mit Manna bedeckt haben und mit Wachteln. Wochenlang, das war schon was. Aber insgesamt doch eher ein eingeschränktes Repertoire. Baal hingegen, der versorgte seine Leute mit fruchtbaren Feldern, davon konnte man wochenlang leben, da konnte man Vorräte anlegen. Insgesamt war es doch vielleicht ein Versuch wert, diesem Gott vorsichtshalber auch den Hof zu machen, wenn es um eine erfolgreiche Ernte ging. Einige versuchten es, lernten bei den Kanaaniter und siehe, es funktionierte. Dazu kam, dass im Gegensatz zum Gott Israels Baal die Männer auf höchst verlockende Weise in sein Wirken einbezog. Baal war ja nicht nur für Regen und Gedeihen der Vegetation zuständig, sondern auch für die Fruchtbarkeit von Menschen und Tieren. Und so ließ Baal die sexuelle Lustbefriedigung der Männer in mit Prostituierten ausgestatteten Tempeln zu einer göttlichen Sache werden. Damit wird einerseits klar, wie verlockend es war, Baal zu dienen. Andererseits wird auch der religiöse Konflikt in dieser Ankündigung von Elia deutlich. Es geht auch um einen Machtkampf. Ist Baal mächtiger oder ist der Gott Israels mächtiger? Wer schenkt Regen? Wer schenkt Wachstum der Vegetation? Kein Wunder, dass Elia in Gefahr ist. Gott schützt ihn, indem er ihm die Flucht in ein Versteck aufträgt und ihn dort mit Hilfe eines Wunders versorgt. Beeindruckendes Handeln Gottes. Gott kümmert sich um Elia. Und noch einmal, wirklich? An dieser Stelle findet sich nämlich für mich der erste Stolperstein in der Geschichte, die ich eben zusammengefasst habe. Und jetzt lese ich euch nochmal 1. König 17, 5 bis 7 vor. Wer will, kann ja gerne mit aufschlagen. 1. Könige 17, Vers 5 bis 7. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach Kriet, der von Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch und seinen Durst stillte er am Bach. Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Ich meine, wir stehen in der Gefahr, schnell darüber hinwegzulesen, weil wir den weiteren Verlauf der Geschichte kennen. Wir wissen, es wird alles gut. Elia folgt der Anweisung Gottes und muss trotzdem plötzlich um sein Überleben fürchten. Ich stelle mir Elias Irritation vor, während der Pegel des Baches immer weiter sinkt und schließlich trocken ist. Was ist los? Er ist schließlich auf der Flucht, weil er im Namen Gottes aufgetreten ist. Gott hat ihn doch zu diesem Versteck geschickt. Wie kann das sein? Elia ringt und betet. Kann Gott doch nicht durchhalten, was er versprochen hat? Hat er Gott missverstanden? Oder eine Weisung überhört? In meiner ersten Anstellung nach meinem Studium habe ich mich nicht sehr wohl gefühlt. Ich war froh, diesen Job bekommen zu haben, keine Frage, aber Arbeitsinhalt, die Stimmung im Betrieb und das Verhältnis von Arbeitszeit zu Gehalt, das war nicht so richtig befriedigend. Irgendwann bekam ich die Möglichkeit, zu einem Unternehmen nach Hamburg zu wechseln. Die Fahrzeit war zwar erheblich länger, aber ich hatte interessante Aufgaben, größtenteils nette Kollegen, einen kompetenten Chef. Ich arbeitete viel und verdiente gutes Geld. Ich war Gott so dankbar, dass sich diese Anstellung ergeben hatte. Und zwar ohne dass ich so richtig aktiv nach einem Job gesucht hatte. 3 Jahre später bekam die Firma finanzielle Probleme. Ich wurde entlassen und einige Monate später war das Unternehmen insolvent. Ich fand nicht sofort einen neuen Arbeitsplatz und wurde arbeitslos. Erst finde ich eine gute Anstellung und dann werde ich arbeitslos. War der Job nun doch nicht eine Folge von Gottes Eingreifen? Habt ihr so eine Situation auch mal erlebt? Ihr folgt Gottes Auftrag. Ihr führt etwas auf, was Gott gesagt hat. Ihr tut etwas, weil Gott es so gefügt hat. Und eine Zeit lang ist das für euch immer wieder Anlass, Danke Gott zu sagen. Voller Inbrunst. Ihr seid Gott so richtig dankbar dafür. Und plötzlich ist da diese Wand. Und es ist völlig klar, dass es so nicht weitergeht. Das ist doch in hohem Maße irritierend. Bei Elia ist es so, dass Gott ihn erneut anspricht. Er wird von Gott weitergeführt und nach Zarpat geschickt. Ich fand eine andere Anstellung, bei der ich mich noch wohler fühlte und der dann schließlich auch die Weichen dafür gestellt wurden, dass ich Lehrer wurde, was von allen Jobs am besten zu mir passt und was mir bis heute viel Freude macht. Im Rückblick, alles gut. Während der Arbeitslosigkeit, Durststrecke. Ich glaube, dass Gott uns bewusst solche Lebensphasen erleben lässt und dass in ihnen unser Glaube gedehnt wird. Im Rückblick ist meine berufliche Entwicklung eine der großen Glaubenserfahrungen meines Lebens. Darin steckend wurde mein Glaube herausgefordert. Das Vertrauen zu Gott ist, meine ich, in einem Aspekt mit einem Muskel vergleichbar. Muskeln werden nicht dadurch kräftiger, dass wir sie schonen. Zum Wachstum benötigen sie Zeiten der Anspannung, in denen sie gefordert werden, und Zeiten der Entspannung, in denen sie wachsen. So ähnlich ist es mit dem Vertrauen zu Gott. Wenn bei mir alles gut geht, alles glatt läuft und ich keine Probleme habe, dann könnte sich in mir das Missverständnis festsetzen, dass ich doch mein Leben im Griff habe, auch ohne Gott. Wenn ich meine Sorgen vor ihm ablade, wenn ich den Eindruck habe, eine Herausforderung nur bewältigen zu können, wenn mir Gott ganz nahe ist, wenn mir klar wird, dass ich nur von ihm Hilfe bekommen kann, dann ist die Beziehung zu Gott enger und das Vertrauen wächst. Das Sprichwort sagt, Not lehrt beten. Ich glaube, da ist was dran. Ich wünschte mir allerdings, dass unser Bedürfnis danach, mit Gott Gemeinschaft zu haben, so groß ist, dass wir auch in guten Zeiten in engem Kontakt mit ihm stehen. Zurück zu Elia, im zweiten Abschnitt. Ich lese 1. Könige 17 weiter, jetzt die Verse 9 bis 16. Ich lese nach Hoffnung für alle. Da sagte der Herr zu Elia, geh nach Phönizien in die Stadt Zarpat und bleibe dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Am Stadtrand von Zarpat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich dir beim Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nur nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn vorbereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Elia tröstete sie, hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst für mich einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas vorbereiten. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte, und tatsächlich hatten Elia und die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hatte. Soweit der Bibeltext. Wohin führt Gott den Elia? Ans Mittelmeer, nach Zarpat, einer Stadt außerhalb Israel. Er führt sie ins Feindesland, Kern der Baalsverehrung. Immerhin verspricht Gott einer dort ansässigen Witwe, seine Versorgung aufgetragen zu haben. Eine Witwe? Habe ich mich verhört oder sagte Gott wirklich einer Witwe? Mag sich Elia gefragt haben. In Dürrezeiten von einer Witwe versorgt zu werden, das klingt so unwahrscheinlich wie die Prognose, dass es in der Sahara schneien werde. Im vorderen Orient gehörten Witwen zu den sozial und wirtschaftlich schwächsten Menschen. Wer bedürftig war, war bei ihnen, wenn er Hilfe wollte, an der falschen Adresse. Und siehe da, in Zarpat gibt es zwar noch Wasser, aber das Befürchtete tritt ein. Als Elia um Essen bittet, wird deutlich, dass diese Frau überhaupt nichts von einer göttlichen Beauftragung weiß. Im Gegenteil, sie bereitet für sich und ihren Sohn gerade so eine Art Henkersmahlzeit, weil sie angesichts ihrer katastrophalen Versorgungslage mit ihrem sicheren Tod rechnet. Hier treffen wir auf den zweiten Stolperstein in der Geschichte Elias aus 1. König 17. Was hat sich Gott da nur gedacht? Schickt den mittellosen Elia zu einer mittellosen Frau, die noch mehr am Hungertuch nagt als er. Auch hier sollten wir nicht zu schnell über diesen Stolperstein hinweglesen. Zwar wissen wir wahrscheinlich, dass alles gut geht, spätestens nachdem wir den Bibeltext gelesen haben, aber stellen wir uns einen Moment dieser Problematik. Gott antwortet auf die Schwierigkeiten von Elia. Aber er antwortet mit Umständen, die diese Schwierigkeiten zunächst noch verstärken. Und noch etwas fällt auf. Elia erwartet von einer Witwe, dass sie zuerst ihm einen Fladen Brot zubereitet. Und es scheint so, als seien die Vorräte nach diesem Fladen von Elia erschöpft. Und nun fügt Elia noch eine fast unglaubliche Zusage hinzu. Der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Elia tritt also nicht nur auf als der Fordernde, sondern er verbindet damit auch eine Zusage, die das Leben der Frau und ihres Sohnes rettet, wenn sie eintritt. Diese Zusage gibt Elia im Namen Jahwes, des fremden Gottes, des Gottes dieses fremden Mannes. Die Frau ist überraschend vor eine ganz schwere Entscheidung gestellt. Soll sie diesem Fremden, den sie noch nie gesehen hat, vertrauen? Und vor allem soll sie diesem Gott Israels, vertrauen? Mich beeindruckt der Glaube dieser Frau. Mancher mag denken, na, was hatte sie schon zu verlieren? Aber immerhin hatte sie die letzte Mahlzeit mit ihrem Sohn zu verlieren. Und wer lässt in Anbetracht solch einer Situation sich gerne von einem Fremden hereinlegen? Das Ergebnis wird im Text nur kurz mitgeteilt, so als wäre es völlig selbstverständlich, dass das Wort Gottes eintritt. Mehl und Öl gingen nicht aus, wie der Herr es durch Elia angekündigt hat. An dieser Stelle nur zwei kurze Schlussfolgerungen. Erstens, wenn wir mit Gott ein beeindruckendes Wunder erleben wollen, müssen wir uns etwas trauen. Wenn wir das tun, was uns leicht fällt, bleibt uns das nicht nachhaltig im Gedächtnis. Wenn wir uns dazu durchringen müssen, Gott zu vertrauen, dann wird unser Vertrauen gefordert, unser Glaubensmuskel gedehnt. Dann können wir beeindruckende Dinge mit Gott erleben. Und eine zweite Schlussfolgerung, Gottes Versorgung ist vielfältig. Manchmal versorgt er unabhängig von anderen, wie am Bach Kriet. Manchmal versorgt er durch andere. In diesem Fall sogar durch eine mittellose Witwe. Zum dritten Teil lese ich den letzten Abschnitt von 1. König 17, die Verse 17 bis 23. Eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Es ging ihm zusehends schlechter und schließlich starb er. Da schrie die Mutter Elia an: Was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Gib mir den Jungen, erwiderte Elia, nahm das tote Kind vom Schoß der Mutter und trug es hinauf in die Dachkammer, wo er wohnte. Er legte den Jungen auf sein Bett und begann zu beten. Ach Herr, mein Gott, warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so etwas an? warum lässt du ihren Sohn sterben? Dann legte er sich dreimal auf das tote Kind und flehte dabei zum Herrn: Herr, mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben. Der Herr erhörte Elias Gebet und das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter und gab ihn seine Mutter zurück und sagte: Dein Sohn lebt. Da antwortete die Frau: Elia, jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr. Zuerst wieder ein paar erklärende Bemerkungen zu diesem Abschnitt. Ist euch die Aussage der Witwe aufgefallen? Sie offenbart nämlich ein auffallend falsches Gottesbild. Sie hat anscheinend die Vorstellung, bis Elia kam, lebte sie weit weg, außerhalb von Gottes Fokus. Elia, der Gottesmann, hat dann Gottes Aufmerksamkeit auf sie und ihre Sünden gelenkt. Und der Tod ihres Sohnes ist Gottes Strafe. Vergessen ist, dass das Auftauchen von Elia der Witwe und ihrem Sohn vermutlich das Verhungern erspart haben. Vergessen ist das damit verbundene Wunder Gottes. Der Schmerz über den Tod ihres Sohnes ist zu groß. Elia führt dreimal eine Handlung durch, indem er sich auf das Kind legt und zu Gott fleht. In anderen Übersetzungen steht, er rief. Das Gebet ist intensiv, persönlich. Gott, mein Herr, ruft Elia dreimal. Und in Vers 22 steht, Gott erhörte Elias Gebet. Und das macht deutlich, dass das Gebet und nicht Elias Handlung das Entscheidende war. Bemerkenswert finde ich noch die Aussage von Elia in Vers 20. Ach Herr, mein Gott, warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so etwas an? Und da sind wir beim Stolperstein, den ich in diesem Abschnitt sehe. Diese Witwe hat den Propheten Gottes versorgt, hat ihm geglaubt. Ihr erinnert euch, sie kannte ihn gar nicht und hat ihm vertraut. Hat ihm geglaubt, dass er im Auftrag Gottes handelt und wurde Gottes Werkzeug. Und dann, denke ich, hat sie nicht verdient, dass Gott ihre Familie beschützt? Auch heute gibt es doch immer wieder Menschen, die sich Gott vollständig ausliefern, die sich von ihm gebrauchen lassen, ihm vertrauen, für ihn arbeiten, unter Lebensgefahr. Und dann denke ich an, im ersten Augenblick, die haben verdient, dass Gott sie beschützt. Denkt ihr das auch? Und dann merke ich, das wird in mir irgendwie zum Handel. Die tun etwas für dich, Gott. Also Gott, dann tu doch bitteschön auch was für sie. Allerdings, es gibt diese Fälle, in denen Gott hin und wieder Wunder tut. Aber es gibt dafür leider keine Regel. Das fängt schon bei den ersten Verkündigern Jesu an. Stephanus predigt mutig für Gott und wird gesteinigt. Und Gott verhindert das nicht. Offenbar denkt Elia ähnlich. Und ich freue mich mit der Witwe, dass Gott hier ein Wunder tut. Neben der Tatsache, dass Gott mit dieser Auferweckung eines der seltensten Wunder vollbringt, schließt sich damit der Kreis des Versorgens und Versorgtwerdens. Elia, der habe nichts, kommt in ein Haus von habe nichtsen. Durch Gottes Handeln geschieht in dieser Gemeinschaft der Mittellosen etwas Besonderes. Zwei, die nichts haben, beginnen einander zu geben, was sie nicht haben, aber was Gott ihnen darreicht. Die Witwe gibt Elia ihr letztes Brot, die Vorräte gehen nicht mehr aus, Nutznießerin ist die Witwe, die nun wiederum Elia versorgt. Die Krankheit macht die Frau erneut zu Bedürftigen und Elia handelt, auch wenn er nichts zu bieten hat, denn wer weckt schon einen Toten auf? Gott reagiert auf Elias Gebet und versorgt Elia mit Vollmacht und durch ihn die Frau und den auferweckten Sohn. Ich sehe darin ein wichtiges Prinzip für Gemeinde. Wir kommen alle mit leeren Händen zu Gott. Und ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass Gott sich bei der Verkündigung des Evangeliums gerade auf uns verlässt. Aber wo Menschen, die aus sich selbst nichts haben, sich dennoch aufeinander und auf Gott verlassen, sich aufeinander einlassen, einander dienen und dabei von Gott erwarten, dass er aus ihrem Nichts etwas entstehen lässt. Dort ist Gott der Versorgende. Am 25. Mai 2002 fand hier in den Räumen der Adventgemeinde Friedenstraße der Gründungsgottesdienst von Unter vielen Dächern statt. Wir haben unsere Gemeinde mit vielen Hoffnungen verbunden und ein Teil davon hat sich erfüllt und ein Teil nicht. Ich habe in dieser Zeit gelernt, dass wir alle Habenichts sind. Das meine ich in zweierlei Hinsicht. Erstens, Gott ist der, der Ideen und Gelingen schenkt. Es geht um seine Gemeinde. Und ohne ihn geht nichts. Wir haben uns vor einiger Zeit in unserer Gemeinde dazu verabredet, für unser geistliches Leben und für unsere Gemeinde zu beten. Wir haben dazu eine WhatsApp-Gruppe gebildet und senden den anderen anschließend eine entsprechende Nachricht, dass wir das gemacht haben. Und wenn ich dann so eine Nachricht erhalte, dann erinnert sie mich einerseits daran, selber zu beten und andererseits ermutigt sie mich. Ich freue mich jedes Mal über diese Nachrichten, weil sie zeigen, dass Geschwister für meine Gemeinde beten. Und Habenichts in einer zweiten Hinsicht, wir sind auch Habenichts in der Hinsicht, dass niemand eine Gemeinde alleine sein kann. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen uns, um Gemeinschaft erleben zu können. Wir brauchen uns, um uns gegenseitig zu ermutigen. Wir brauchen uns, weil wir verschiedene geistliche Gaben von Gott erhalten haben, weil wir uns ergänzen. Um im Bild von Paulus zu sprechen, der Körper ist erst vollständig und funktionsfähig, wenn die Körperteile zusammenarbeiten. Was fühlst du, wenn du an deine Gemeinde denkst? Denkst du daran zurück, als sie größer war? An eine Zeit, als du dich wohler gefühlt hast? Oder wünschst du dir, es gäbe mehr Gemeinschaft, mehr Offenheit, mehr Liebe oder weniger Auseinandersetzungen? Wer weiß, fühlst du dich als Habenichts oder als Gebender? Ich habe drei Vorschläge. Bete regelmäßig für deine Gemeinde. Gott ist der Herr der Gemeinde. Bring dich mit deinen Gaben in der Gemeinde ein und sei offen und versöhnlich zu den anderen in deiner Gemeinde und bau mit an einer anziehenden Gemeinschaft. Amen.